Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Peter Gisling.
Hier gibt es etwas Brot. Ich packe es ein. Spätabends in einem Wohnquartier der krisengeplagten russischen Industriestadt Zlatoost. Abgesehen von ein paar durchfahrenden Autos wirkt die Gegend hier zu dieser Zeit wie ausgestorben. Es gibt keine Cafés, kaum Freizeiteinrichtungen. Die meisten Bewohner sind offenbar bei sich zu Hause. Derweil wühlt diese ältere Frau in den Abfallcontainern einer Plattenbausiedlung. Sie sucht, wie sie sagt, nach Brot.
Трудно.
Wie kannst du вечером выделять
это? Да, вечером, чтобы никто люди не видел.
Es ist schwierig. Ja, ich mache das jeden Abend, wenn es dunkel wird. Das ist mir letztlich unangenehm. Mein Leben lang habe ich gearbeitet, jetzt bin ich Rentnerin. Ich bekomme 3.500 Rubel, etwa 120 Franken, als Rente. Viele haben jetzt keine Arbeit, jugendliche Arbeitslose sammeln deshalb leere Flaschen. Vielleicht gibt's mal eine Besserung. Als ich vor 34 Jahren nach Zlatoost gekommen bin, war es besser. Jetzt aber stehen das Metallurgie und auch das Maschinenwerk Lenin still. Es steht schlecht um die Arbeitsmöglichkeiten in unserer Stadt. Die russische Industriestadt Zlatoost liegt im südlichen Ural, etwa 110 Kilometer von der Gebietshauptstadt Tscheljabinsk entfernt, unmittelbar an der Scheitel zwischen Asien und Europa. 190.000 Einwohner bevölkern die Wohngebiete von Zlatoost, welche rund um die verschiedenen Industriezonen errichtet wurden, wo entweder Stahl hergestellt oder Stahl weiterverarbeitet wird. Die Metallurgiestadt Zlatoost ist eine der typischen über 400 russischen sogenannten Monostädte. Unter Monostädten versteht man in Russland Siedlungen, welche einst rund um eine spezifische Fabrik erbaut wurden, deren Einwohner auch heute beinahe ausschließlich vom Wohlergehen eben dieser Fabrik abhängig sind. Bekanntestes Beispiel für eine solche Monostadt ist Toljatti an der Wolga, wo fast alle Einwohner vom Geschäftsgang des krisengeschüttelten Automobilwerks betroffen sind. In Toljatti verlieren Ende Jahr bis zu 27.000 Autobauer ihre Stelle. Krisenstimmung herrscht dort. In Pikaljewo bei St. Petersburg haben im Sommer erzürnte Bewohner die wichtige Transitstraße blockiert, um wegen nicht ausbezahlter Gehälter zu protestieren. Und hier in Zlatoost sind vor einem halben Jahr Stahlarbeiter in einen Hungerstreik getreten, um gegen die von ihnen befürchtete definitive Schließung des technologisch völlig veralteten Stahlwerks und damit gegen das wirtschaftliche Aussterben ihrer Stadt zu protestieren. Inzwischen hat auch die Regierung in Moskau offiziell anerkannt, dass den russischen Monostädten ein äußerst schwieriges Schicksal drohen könnte. Der stellvertretende Industrieminister Stanislav Naumov erwägte gar kürzlich, die Bewohner einzelner kaum mehr rettbarer, sogenannt depressiver Monostädte umzusiedeln. Die übrigen Monostädte, so Naumov, und zu ihnen gehört auch die Industriestadt Zlatoost, wolle man zuerst mal mit staatlichen Hilfsgeldern und Investitionen über Wasser zu halten versuchen. Umgerechnet rund 350 Millionen Schweizer Franken hat die Regierung für sofortige Hilfsmaßnahmen in den Monostädten bereitgestellt. Von einem Erfolg dieser Maßnahme ist in Zlatoost allerdings noch nicht viel zu spüren. Davon zeugt allein der Besuch vor dem Zlatoooster Arbeitsamt. Es ist früh morgens. Auf einer Bank auf dem Vorplatz der Zlatoooster Arbeitsbörse sitzt ein älterer Arbeitsloser in einer blauen Jeansjacke in der Kälte. Er raucht eine Zigarette, blickt gedankenversunken vor sich hin ins Leere. Über ihm prangt auf einem breiten, farbigen Banner die Losung «Rabota najdjotsja každemu» – Arbeit gibt's für jeden. Dies klingt angesichts der Situation auf dem lokalen Arbeitsmarkt recht zynisch. Dutzende, Jahrhunderte gehen derweil die Treppe vor dem Arbeitsamt empor und geben sich die Messingklinke der Schwenktür am Eingang zum Amtshaus in die Hand.
Нет работы.
Почему?
Ich habe keine Arbeit. Im Metallurgiekombinat wurde die Belegschaft reduziert und weil ich noch jung bin, wurde ich als eine der Ersten entlassen. Ich suche seit März nach einer neuen Stelle, war als Meister in der Werkstatt beschäftigt. Besser wird's nicht werden. Es hängt alles von der Betriebsleitung ab. Die Eigentümer haben alles verlottern lassen. Es ist für sie vorteilhafter, wenn wir uns hier beim Arbeitsamt melden, wo jetzt jeden Tag Hunderte vorbeikommen. Arbeit gibt's aber auch hier keine. Eine neue Stelle finden vielleicht 35- oder 45-Jährige. Wer älter ist wie ich, der ist verloren. In dieser Krise findet niemand eine Stelle. Ich habe bis Ende des letzten Jahres stets gearbeitet, dann fiel mein Lohn plötzlich von 10.000 auf noch 3.000 Rubel runter und Arbeit gab es immer weniger. Schließlich wurde fast unsere ganze Brigade entlassen und man muss sich jetzt zudem fragen, ob nicht noch eine zweite Kündigungswelle auf uns alle zukommen wird. Wie können Sie denn überleben? Fürs Brot bekomme ich genügend Geld. Probleme habe ich, wenn ich die Miete für die Wohnung bezahlen sollte. Es haben sich mittlerweile auch einige Schulden angehäuft. Ich bekomme jetzt nur noch das staatlich fixierte Existenzminimum, ein Arbeitslosengeld von 5.000 Rubeln, wobei ich allein für die Wohnung 3.000 Rubel bezahlen muss. Es ist sehr schwer. Slata Utovski Rabotschi, Arbeiter von Slata Ost, so heißt ganz nach sozialistischer Manier die Tageszeitung von Slata Ost. Über ein dunkles, eng verwinkeltes Treppenhaus gelangt man zur Wirtschaftsredaktion der Zeitung. Jelena Morar sitzt mit zwei Kolleginnen in einem kleinen, heruntergekommenen Büro. Die vergilbte Tapete löst sich von den Wänden und die geborstene Fensterscheibe des Redaktionsbüros wird nur durch ein dickes Klebeband zusammengehalten. Jelena Morar bestätigt, dass die Stadt mit Tausenden von Arbeitern und deren Familien unter der spezifischen Krise einer russischen Monostadt leidet. Alles, fast alles habe sich in den letzten Jahrzehnten um drei große, jetzt privatisierte, einstige Staatsbetriebe gedreht. Ums große, jetzt praktisch stillstehende Metallurgiekombinat, um die Klingenfabrik und Waffenschmiede, das sogenannte Leninwerk, und ums Großunternehmen Slatmarsch. Die beiden letztgenannten Betriebe, so Wirtschaftsredaktorin Morar, dienten vor allem dazu, den im Metallkombinat hergestellten Stahl weiterzuverarbeiten. Die drei Slatter-Oster Großbetriebe bildeten also sozusagen eine Einheit. Und mit der großen Krise im technologisch völlig veralteten Metallurgiewerk kämen nun auch das Slatter-Oster Leninwerk und die Fabrik Slatmarsch nicht mehr vom Fleck. Das Stahlwerk hat eigentlich gar keine eigenen Aufträge mehr. Man hofft hier irgendwann und irgendwie aus der Stagnation herauszufinden. Zwischen dem letzten Dezember des vergangenen und dem Juni dieses Jahres, also während ganzer 6 Monate, stand das Kombinat vollständig still. Wichtigster Grund für die Krise in allen drei Slatter-Oster-Großbetrieben ist gewiss, dass man es in den letzten Jahrzehnten unterlassen hat, die Produktionseinrichtungen zu modernisieren. Heute können deren Produkte den Erfordernissen eines geöffneten Markts kaum mehr genügen. In der Stahlfabrik von Slatter-Ost wird, wenn überhaupt, der Stahl in sogenannten Siemens-Martin-Öfen geschmolzen, mit einer Technologie, welche in Westeuropa nur noch im Industriemuseum in Brandenburg zu besichtigen ist. Jelena Morar, die Wirtschaftsredaktorin des Latutowski-Rabotschi, erklärt weiter, nur eine vom Tscheljabinsker Gebietsgouverneur Piotr Sumin angeordnete Maßnahme habe bewirkt, dass das für Slatter Ost letztlich überlebenswichtige Metallkombinat im Sommer wenigstens marginal den Betrieb wieder habe aufnehmen können. Das wirtschaftlich etwas weniger angeschlagene Metallwerk in Tscheljabinsk ist nämlich von der Staatsbehörde angewiesen worden, ein paar seiner Aufträge nach Slatter Ost umzuleiten, damit hier wenigstens ein einziger der insgesamt 7 Siemens-Martin-Hochöfen in Betrieb gehalten werden kann. Die Anordnung des Gebietsgouverneurs sollte wohl vor allem die verunsicherte Arbeiterschaft von Slatter Ost ruhigstellen. Gewerkschaftsaktivisten des Kombinats hatten hier nämlich im Winter und im Frühjahr aus Protest gegen Lohnkürzungen und schließlich gegen die Betriebsschließung einen öffentlichkeitswirksamen Hungerstreik angetreten. Und die Regierung in Moskau fürchtete damals, diese Art von Protest könnte bald auch auf andere russische Monostädte übergreifen. Dies wollte die Regierung verhindern. Von den bisher 11.000 Latte-Oster Stahlarbeitern wurden dann im Sommer rund die Hälfte ins Werk zurückbeordert. Roheisen wird ins Latte-Ost derzeit aber offenbar keins mehr geschmolzen. Man beschränkt sich jetzt hier darauf, etwas Rohmaterial, welches vom Konkurrenzwerk in Tscheljabinsk angeliefert wird, zu Spezialstahl weiterzuverarbeiten. Die Leitung des Latte-Oster Metallwerks und auch jene der beiden anderen krisengeplagten Großbetriebe der Stadt haben leider eine Besichtigung und ein Interview mit deren Betriebsleitung ausgeschlagen, trotz mehrmaligem Nachsuchen. Und obwohl sich auch die Stadtverwaltung von Latte-Oster darum bemüht hatte, einen solchen Betriebsbesuch zu ermöglichen. Die Misere in den einstigen Staatsbetrieben von Latte-Oster scheint derart groß zu sein, dass man es offenbar vorzieht, diese gegenüber ausländischen Besuchern zu verschleiern. Wenn man sich auf das große Industrieareal des Slatter-Oster Metallurgiekombinats zubewegt, wirkt dort alles irgendwie gespenstisch. Nur aus einem kleinen Kamin steigt etwas Rauch empor. Nichts, gar nichts scheint sich auf dem Werksgelände zu bewegen. So sind keine Eisenbahnzüge zu beobachten, welche etwa den Hochöfen neues Material zubringen. Und vor dem Fabriktor fühlt man sich wie vor einer Industrieruine. Um 4 Uhr Nachmittag dann, bei offiziellem Schichtende, verlassen immerhin ein paar Arbeiter die Fabrikpforte. Nur ein einziger Hochofen ist im Betrieb. Der Produktionsausstoß beträgt nur noch etwa 30%. Was müsste denn unternommen werden? Nun, gut wäre, wenn der Betrieb erneuert würde. Wir warten auf bessere Zeiten, machen einfach weiter und hoffen, meint dieser ältere Mann. Neben dem breiten Eingang zum Kombinat befindet sich der Sitz der Betriebsgewerkschaft. In einem rauchgeschwängerten Sitzungszimmer hat sich ein Dutzend Stahlarbeiter um einen langen Holztisch versammelt. Man berate gerade über die aktuelle Krise, meint Gewerkschaftsaktivist Alexander Niegrabetzkich und bittet in einen Nebenraum. Anfangs ja, sagt er, als im Werk überhaupt nicht mehr produziert wurde, sei ein Teil der Arbeiterschaft noch mit kleinen Nebenarbeiten beschäftigt worden. Während dieser Phase der Kurzarbeit seien die Löhne 3-mal gekürzt worden und schließlich im April hätten viele befürchtet, das Werk werde den Betrieb überhaupt nie mehr aufnehmen können. Er und 18 seiner Kollegen hätten darauf einen unbefristeten Hungerstreik angetreten. Auch deshalb, weil der Gebietsgouverneur von Tscheljabinsk, Pjotr Sumin, der politisch Oberverantwortliche für die Stadt Latte-Ost, die Situation im Stahlwerk in öffentlichen Erklärungen und auch gegenüber der Regierung in Moskau beschönigt und verfälscht habe. Sumin habe damals beispielsweise erklärt, alle Werktätigen im Metallkombinat würden nach wie vor völlig normal entlöhnt.
Это губернатор докладывает в Москву, что у нас все хорошо.
Ja, so hat sich damals unser Gouverneur verhalten, während es wirklich nichts Gutes zu vermelden gab. Unsere Löhne waren damals zum Teil bis auf 4.000 Rubel, also unters Existenzminimum geschwunden. Die Arbeiter brachten nicht mehr genügend Geld nach Hause und waren gezwungen, Kredite aufzunehmen. Mit einer Geldzahlung habe man sie zum Abbruch ihrer Protestaktion bewegen wollen, man habe ihnen aber auch gedroht. Ja, man hat uns mit der definitiven Kündigung gedroht und der Leiter der Zeche hat uns, wenn wir mit dem Hungerstreik weitermachten, davor gewarnt, dass wir von einer Stahlwalze derart zerdrückt werden könnten, dass von uns nur noch ein feuchter Fleck übrig bleibe. Die Betriebsleitung war erzürnt, weil wir uns während des Hungerstreiks mit Protestbriefen an die Regierung in Moskau, an Präsident Medvedev, an Ministerpräsident Putin, an den Präsidentenvertreter im Südural gerichtet hatten und natürlich auch an den Werkseigentümer, den in Moskau sitzenden Oligarchen und Duma-Abgeordneten Vadim Warschawski von der Putin-Partei Einiges Russland. wie sich die Situation im Werk denn heute präsentiere. Ja, er sei wieder angestellt, werde dank des Eingreifens des Gebietsgouverneurs nun doch wieder einigermaßen normal entlöhnt von einer eigentlichen Wiederaufnahme der Stahlproduktion ins Latte-Ost, aber könne keine Rede sein. Die Betriebsleitung will im Fernsehen eben bloß zum Ausdruck bringen, dass die Fabrik wieder in Betrieb ist. Doch wir kommen nicht vom Fleck. Das Rohwalzgut, das wir jetzt verarbeiten, schmelzen wir gar nicht selbst. Es wird uns größtenteils aus Tscheljabinsk angeliefert. Unsere Öfen pfeifen aus dem letzten Loch. Die meisten Arbeiter des Werks, so Alexander Negrabetskij, spazierten überhaupt eigentlich nur mit dem Besen auf dem Werkhof herum. Für die Fabrik sehe er grundsätzlich immer noch eine Zukunftschance, jedenfalls dann, wenn wirklich nachhaltig in eine Modernisierung des Betriebes investiert würde. Wenn wir eine normale Führung hätten, würde es doch funktionieren. Unsere Fabrik hat eigentlich immer rentiert. Stellt sich bloß die Frage, ob es volkswirtschaftlich wirklich Sinn macht, auf dem heruntergewirtschafteten Fabrikgelände eine moderne Stahlhütte zu errichten und ob der Betriebseigentümer Vadim Warschawski oder auch der russische Stahlverband Mitchell dazu auch wirklich bereit und in der Lage wären. Szenenwechsel. Im Stadttheater von Zlatter-Ost wird geprobt. Auf der Bühne studieren vier Schauspieler den Schwank Geburt einer neuen Seele ein. Theaterszenen, in denen es wohl nicht nur zufällig vor allem um Glück, um innige Liebe und nicht um Wirtschaftskrisen geht. Hier im in die Jahre gekommenen Theatersaal wird für die Zlatter-Oster Bevölkerung jeden Abend jeweils für 2 Stunden schönstes Leben inszeniert. Der Theaterregisseur Boris Gorbatschewski erklärt das so. Ich bin der Ansicht, dass sich das Theater keinesfalls mit politischen Fragen beschäftigen sollte. Wir sollten dafür vor allem menschlich einfache, ja auch biblische Themen aufgreifen, philosophische Fragen, Fragen der Liebe, Themen, welche auch das gute Zusammenleben der Generationen betreffen. Wie in jeder größeren russischen Monostadt gibt es auch in Zlatter-Ost ein paar kleinere Betriebe, die von der Krise weniger stark mit betroffen sind. In den Metallgravurateliers von Zlatter-Ost, in denen die berühmten Metallbecher oder goldglänzende Säbel mit verzierten Klingen und Griffen hergestellt werden, liegen nach wie vor Bestellungen vor. Diese Ateliers haben auch zum Renommee der Stadt beigetragen. Ihr wirtschaftlicher Umsatz aber kann, ähnlich wie jener der Webstuben, in denen Gobelins und Wandteppiche handgefertigt werden, niemals die Verluste der Zlatter-Oster Industriekombinate wettmachen, auf die das ganze wirtschaftliche Leben der Stadt ausgerichtet ist. Der Maschinenfabrik Lenin oder Buscheyeva gehe es im Moment noch etwas besser, ist in Zlatter-Ost zu vernehmen. Doch auch hier gehen von den einst 8.000 Beschäftigten derzeit nur noch 3.000 einer einigermaßen regelmäßigen Arbeit nach. Und in der einstigen Waffenschmiede Slatmarsch werden heute wegen mangelnder Bestelleingänge der Armee anstelle von Panzern Elektroherde und Polyethylenkübel hergestellt. Kleines Gegenbeispiel in Zlatter-Ost ist die Firma Streutechnika, eine kleine, prosperierende Maschinen- und Bauelementefabrik des Privatunternehmers Valery Rostov. Auch Unternehmer Rostov hat im Zeichen der Krise, wie er sagt, zwar einen Drittel der Belegschaft entlassen müssen. Er produziert seine Baumaschinen und Bausteine aber auf modernsten, computergesteuerten Anlagen und liefert seine Produkte auch jetzt in Zeiten der Krise in fast alle Gebiete der Russischen Föderation. Seine kleine Fabrik dürfte eine prosperierende Zukunftsperspektive haben. Ausländische Besucher in Zlatter-Ost werden gerne nach Krasnaja Gorka geführt, in eine idyllische Oase inmitten der Zlatter-Oster Industriebrache. Die Anlage Krasnaja Gorka, zu Deutsch Roter Hügel, ist vor kurzem vom Unternehmer Valery Rostov eingerichtet worden. Er hat hier einen Glockenturm aufstellen lassen, dessen Aussichtsplattform einen schönen Überblick über die Stadt und in die umliegende Urallandschaft freigibt. Der Turm von Krasnaja Gorka mit dem kleinen Park dient vor allem lokalen Hochzeitsgesellschaften als willkommenes Ausflugsziel. In der großen Villa, gleich neben dem Glockenturm, wohnt der Unternehmer Valery Rostov selbst. In Nachbarschaft zu seinem Anwesen hat er zudem mehrere moderne Wohnhäuser errichten lassen, die er etwa 3 Dutzend Arbeitern seines Werks und deren Familien zur Verfügung stellt. Valery Rostov, so rühmen viele in der Stadt, fühle sich als Unternehmer eben auch äußerst stark mitverantwortlich für das Wohlergehen seiner Belegschaft. Er ist in Zlatar Ost einzigartiges Vorzeigebeispiel für einen Unternehmer, der nicht nur in die eigene Tasche wirtschaftet, wie das viele Zlatar Oster jenen Firmenbesitzern vorwerfen, welche ihr Imperium aus dem fernen Moskau dirigieren und dann ihre fetten Einkünfte aus dem Land schaffen. Ja, meint Valery Rostov achselzuckend bei einem Besuch in seinem Büro, die Verantwortlichen für die einstigen staatlichen Großbetriebe in Zlatar Ost, die Eigentümer des Metallkombinats, des Leninwerks und des Maschinenwerks Latmarsch, die hätten sich früher um ihre Betriebe kümmern sollen. Jetzt drohe den Fabriken mit den Tausenden von Mitarbeitern die Gefahr, dass sie ungesteuert dem wirtschaftlichen Niedergang entgegenschlitterten. Es ist schwer zu sagen, wer genau die Schuld trägt dort für die Krise. Man hätte rechtzeitig vorsorgen müssen. Jetzt gibt es keine geeigneten Rezepte für Betriebe, welche derart im Schlamassel stecken. Die haben es einfach schwer.
Очень сложное явление кризиса. Сейчас говорить, что нужно делать каждому предприятию, чтобы выйти из кризиса, в общем-то, сложно.
Arbeiter, welche das Glück haben, in der kleinen Fabrik von Valery Rostov wirken und vielleicht noch in der Siedlung in Krasnaja Gorka wohnen zu können, die gehören zu den Privilegierten in Zlatar Ost. Die meisten der rund 190.000 Einwohner der Stadt wohnen nämlich in düsteren, ziemlich heruntergekommenen Plattenbauten, welche zu Sowjetzeiten rund um die 3 wichtigen Großbetriebe der Stadt erbaut wurden. In einem etwa 10 Kilometer vom eigentlichen Stadtzentrum entfernten Wohnquartier rockt in ihrem Probelokal die Musikergruppe Papa Jack gegen den Frusten der Stadt an. Die 3 jugendlichen Gitarristen und der Schlagzeuger zupfen und jagen den Rhythmus, was das Zeug hält. Du hast mir das Licht gelöscht, heißt es hier im Refrain. Nicht alle Einwohner in Zlatar Ost reden allerdings von der Krise. Viele setzen jetzt nämlich vor allem auf den neu gewählten Bürgermeister, der Ende Oktober sein Amt angetreten und vor seiner Wahl versprochen hatte, die Stadt aus ihren gröbsten Schwierigkeiten in eine rosigere Zukunft zu führen. Wir warten auf bessere Zeiten. Wir erwarten von unserem neuen Bürgermeister, dass die Stadt eine bessere Zukunftsperspektive erhält. Sie könnte ja auch zu einem Kurort entwickelt werden, denn eine so schöne Landschaft wie hier in Zlatar Ost ist anderswo kaum vorzufinden. Nun, wir haben jetzt einen neuen Bürgermeister und der wird wohl die Probleme lösen. Er wird es jedenfalls versuchen. Alexander Karajew, so heißt der neue Bürgermeister von Zlatar Ost, der Ende Oktober in sein Amt eingeführt wurde. Karavajew ist 51 Jahre alt, wohnte bislang in der Gebietshauptstadt Tscheljabinsk und kam in seinen bisherigen Berufsjahren kaum groß mit der Metallindustrie in Berührung. Karavajew diente bislang vielmehr als Führungsoffizier im russischen Inlandgeheimdienst FSB. Objekt seiner Beobachtungsaufgabe allerdings war in diesen Jahren insbesondere die Stadt Zlatar Ost und ihre Bürgerinnen und Bürger. Nachdem der Gebietsgouverneur von Tscheljabinsk, Pjotr Sumin, den bisherigen Bürgermeister im Sommer in die Wüste geschickt hatte, hat die Bevölkerung von Zlatar Ost den von ihm und der Putin-Partei Jedinaja Rossija vorgeschlagenen Karavajew am 11. Oktober mit großer Mehrheit gewählt. obwohl Karavajew den Wählern in Zlatoust eigentlich gar nicht näher bekannt war. Gouverneur Sumin hatte die Stadtbewohner lediglich wissen lassen, dass jetzt ein Bürgermeister gefragt sei, der über beste Verbindungen zu ihm und vor allem zu den staatlichen Organen verfüge. Nur ein solcher Bürgermeister werde Zlatoust vor weiterem Unheil bewahren. Doch Karavajew, noch kaum im Amt, hat vorerst eher vage Ideen. Immerhin beim Metallurgiewerk wolle er sich darum bemühen, dass sich neben dem bisherigen Werksbesitzer Vadim Warschawski auch die russische Metallholding Metschel für die veraltete Fabrik engagiere. Eine Modernisierung der Produktionsanlagen, so Karavajew, sei ja letztlich auch unabdingbar, wenn Zlatoust dereinst aus seiner Krise herausfinden solle. Und auch am Maschinenbauunternehmen Zlatmash möchte Karavajew Hand anlegen. Zlatmash ist zum Teil ein Rüstungsbetrieb. Er sollte seine Produktion noch mehr auf zivile Güter auslegen. Er könnte dann besser auf eigenen Beinen stehen. Auch für dieses Werk haben wir Umbaupläne. Wir führen Verhandlungen für Investitionen, zum Teil auch mit Firmen aus dem Ausland. Ob er als Nicht-Ökonom und einstiger Geheimdienstoffizier wirklich für diese schwierige Aufgabe prädestiniert sei? Der neu gewählte Zlatoouster Bürgermeister reibt sich zuerst die Hände, reckt sich in seinem Stuhl in die Höhe und meint, der russische Inlandgeheimdienst bildet genauso wie der Nachrichtendienst der Schweiz oder Deutschlands hochqualifizierte Spezialisten aus, welche wissen, wie man zu arbeiten hat. Es ist nicht so wichtig, sich in Wirtschaftsfragen gut auszukennen. Wichtiger ist, dass der oberste Chef alles organisieren und ein System aufbauen kann und dann die Arbeit dieses Systems auch kontrolliert. Ich bin jedenfalls sicher, dass mir das gelingen wird. Das wird allerdings nicht ganz einfach sein, denn investiert wird heute in Russland vor allem in Fabriken, welche von einer möglichst optimalen Infrastruktur umgeben sind. Diesbezüglich liegt Zlatoust eher im Hinterland des Südurals. Die beiden moderneren Städte im Ural, Jekaterinenburg und Tscheljabinsk, welche im Übrigen ebenfalls um Investitionen buhlen, dürften es diesbezüglich sicher einfacher haben. In jenen Jahren, in denen Russland mit dem Verkauf von Öl und Gas fette Gewinne machen konnte, hat man viele der maroden Betriebe zulasten des Staatsbudgets mehr oder weniger problemlos über Wasser halten können. Jetzt sind solche Fonds-Perdu-Subventionen immer weniger möglich. Man hat zu lange zugewartet, Erneuerungsprojekte für Städte wie für Zlatoust auszuarbeiten und diese dann auch wirklich umzusetzen. Hunderttausende in Russlands Monostädten wären dringend auf eine zukunftsweisende Perspektive angewiesen. Aber jetzt ist die Gefahr groß, dass diese bald nur noch dem wirtschaftlichen Niedergang ihrer Stadt und Fabriken entgegensehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.